NDR Info. Das Forum.
I will be the greatest jobs president that God ever created.
Er werde als Präsident der größte Arbeitsbeschaffer sein, den Gott je schuf, so Donald Trump in einer seiner Reden. Und das war noch eine seiner harmloseren Aussagen. Unter anderem forderte er ja auch ein komplettes Einreiseverbot für Muslime in die USA. Was ist da passiert, dass ein solcher Mann gute Chancen hat, nächster Kandidat der Republikaner für die Präsidentschaft zu werden? Gleich beleuchten wir genauer, wie sich diese Partei in den vergangenen Jahrzehnten radikalisiert hat. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem in dieser Sendung zwei Blicke in die Hitlerzeit. Zum einen geht es um den deutschen Angriff auf die Sowjetunion vor 75 Jahren. Zum anderen um eine verstörende Bilddokumentation aus Auschwitz, ein Fotoalbum, das erst vor wenigen Jahren auftauchte und jetzt veröffentlicht wird. Gegen Ende der Sendung schließlich schauen wir nach Polen. Dort stehen Historiker, die sich nicht nur für die glorreichen Seiten der eigenen Geschichte interessieren, inzwischen mächtig unter Druck. Grand Old Party nennen viele Amerikaner die Republikanische Partei. Es ist die ehrwürdige Partei von Abraham Lincoln, einer politischen Ikone des Landes, einem Gegner der Sklaverei. Jetzt aber kämpft für dieselbe Partei ein Mann mit rassistischen Tönen und mit einem unklaren Verhältnis zum Ku Klux Klan. Diese Radikalisierung aber kam nicht aus heiterem Himmel. Die jetzigen Kandidaten der Republikaner, so Rolf Bühlmann aus Washington, stehen am Ende einer Entwicklung, die schon in den 1960er Jahren begann.
Der Spitzenreiter in den Umfragen ist ein Außenseiter, der am Anfang seines Wahlkampfes nicht ausschließen wollte, dass er gegen die Republikaner antreten könnte. Sein schärfster Konkurrent ist ein Senator, der vor allem mit Politik gegen und mit Kritik an der eigenen Parteispitze für Schlagzeilen gesorgt hat. Und so unbeliebt ist im Senat, dass er, wenn überhaupt, nur durch zusammengebissene Zähne Unterstützung von seinen Parteifreunden bekommt. Donald Trump und Ted Cruz treiben die Republikanische Partei vor sich her, teilweise mit Forderungen und Positionen, die vor noch nicht allzu langer Zeit völlig unakzeptabel gewesen wären, es teilweise noch immer sind. Und viele im eher gemäßigten Flügel der Partei müssen sich fragen, was ist nur passiert?
The history of contemporary American conservatism is a story of disappointment and betrayal.
Die Geschichte des zeitgenössischen Konservatismus ist eine Geschichte von Enttäuschung und Betrug. Seit Barry Goldwater 1964 mussten republikanische Kandidaten Versprechen machen, die sie einfach nicht einhalten können. Und das führt zu diesem Kreislauf von Enttäuschung und Radikalisierung.
Sagt E.J. Dionne, der gerade ein Buch über den Zustand der Republikaner veröffentlicht. Hat. Barry Goldwater, den er erwähnt, ist so etwas wie der Säulenheilige der amerikanischen Konservativen. Er hat sich strikt gegen sozialdemokratische Tendenzen in der amerikanischen Politik ausgesprochen. Als Präsidentschaftskandidat 1964 stemmte er sich gegen Gewerkschaften und gegen den Wohlfahrtsstaat und erforderte stattdessen einen weitgehenden Rückzug der Regierung aus dem öffentlichen Leben. Er betonte die Freiheit des Einzelnen, die eben auch mit Selbstverantwortung einhergehe. Goldwater unterlag krachend, machte aber den Weg frei für jüngere Konservative, die seiner Ideologie nahestanden, wie zum Beispiel Ronald Reagan. Der hielt 1964 eine Rede, mit der er Werbung machte für den Kandidaten Goldwater, gleichzeitig aber auch den Grundstein legte für seinen eigenen Erfolg, mit harscher Kritik am politischen Gegner.
Senator Clark aus Pennsylvania, auch so ein Befürworter des Liberalismus, definiert Liberalismus als die Befriedigung der Bedürfnisse der Massen durch die volle Kraft einer zentralisierten Regierung. Also ich für meinen Teil ärgere mich darüber, wenn ein Volksvertreter Sie und mich und die freien Menschen dieses Landes als die Massen bezeichnet.
E.J. Dionne argumentiert nun, Vertreter dieser reinen konservativen Lehre hätten in den letzten Jahrzehnten immer wieder ihre Wähler enttäuscht. Es sei ihnen eben nicht gelungen, die Regierung zu verkleinern. Es sei ihnen nicht gelungen, die gesellschaftspolitischen Änderungen der 60er Jahre rückgängig zu machen. Es sei ihnen auch nicht gelungen, den Zustrom von Einwanderern zu stoppen. Auch der Tea Party nicht. Deren Galionsfigur Michelle Bachmann hatte noch Hoffnungen geweckt bei den Enttäuschten.
Limited government. Eine eingeschränkte Regierung, starke Familien, freies Unternehmertum, das alles ist nicht neu. Das sind die Werte, die seit der amerikanischen Revolution gelten. Aber es ist Zeit, höchste Zeit, wieder an diese Werte zu erinnern. Und darum geht es der Tea Party.
Aber auch die Tea Party konnte die Erwartungen, die sie selber geweckt hat, nicht erfüllen.
Es gab einfach viele Enttäuschungen, die am Ende zum Aufstieg von Donald Trump und zum Teil auch von Ted Cruz geführt haben. Wenn man immer wieder darüber klagt, dass die Grenze zu durchlässig ist, aber nichts dagegen tut, dann werden sich die Menschen irgendwann zu jemandem hinwenden, der ernst macht.
Das Problem dabei, die Positionen, die Politiker einnehmen müssen, um dieses Wählerpotenzial abzuschöpfen, werden immer extremer, je enttäuschter diese Wähler sind. Die Forderungen der Politiker werden immer schriller, wie hier bei Sarah Palin, 2008 Vizepräsidentschaftskandidatin und mittlerweile Trump-Unterstützerin, die eine Revolution und ein Ende des so wörtlich Establishments fordert.
It is time, we have all recognized. We need a revolution. It is time to get rid of the status quo. The status quo has got to go, right?
Und deshalb, so Dion, ein selbsterklärter Linksliberaler, sei es auch für Nicht-Republikaner wichtig, was mit dieser Partei geschehe.
Liberals have to care about the state of American conservatism.
Liberalen muss das wichtig sein. Ein Konservatismus, der so weit rechts angesiedelt ist, verhindert nämlich, dass wir als Gesellschaft uns erfolgreich regieren. Und ich würde argumentieren, dass unser Land nicht gleichmäßig auseinanderdriftet. Die Konservativen sind weiter nach rechts gerückt als die Liberalen und Progressiven nach links.
Konservative Beobachter wie der Journalist Bill Kristol argumentieren, dass das Problem der Enttäuschten, die sich dem Außenseiter zuwenden, den Demokraten ja nicht fremd sein könne. Bernie Sanders' Erfolg erkläre sich ja genau so.
Vielleicht ist es irgendetwas in unserer modernen Zeit, das dazu führt, dass Politik nicht funktioniert oder nicht so erfolgreich ist, wie sie es sein könnte. Vielleicht ist es das Internet, das dazu führt, dass wir nicht dankbar sind für die Fortschritte, die es gibt, sondern uns nur auf das halb leere Glas konzentrieren.
Die große Frage ist, ob dann ein Kandidat oder eine Kandidatin mit einer positiven Botschaft der Hoffnung überhaupt jemals wieder Erfolg haben kann. Oder ob wir uns damit abfinden müssen, dass die Enttäuschten, Wütenden und Verärgerten die Politik prägen. Barack Obamas Wahlkampf mit Hope and Change scheint derzeit jedenfalls so altmodisch, dass es wirkt, als liege er viel länger zurück als nur 8 Jahre.
Rolf Bühlmann über die Radikalisierung der amerikanischen Politik und über deren Wurzeln. Jetzt ein Blick 75 Jahre zurück ins Jahr 1941. Zu diesem Zeitpunkt steht Hitler auf dem Gipfel seiner Macht. Das Deutsche Reich beherrscht halb Europa. Nur der Sprung auf die britischen Inseln misslingt. Großbritannien ist nicht zu bezwingen. In dieser Situation trifft Hitler eine Entscheidung, die Deutschland vollends in den Abgrund führen wird. Er gibt den Befehl zum Angriff auf die Sowjetunion, sodass die Wehrmacht von nun an im Westen und im Osten kämpft. Joachim Käppner, Historiker und Redakteur der Süddeutschen Zeitung, beschreibt jetzt in einem Buch diesen Wendepunkt des Krieges. Daniela Remus hat das Buch gelesen und mit dem Autor gesprochen.
25. Juni 1941. Die Deutsche Wochenschau feiert den Angriff auf die Sowjetunion.
Das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Reichsminister Dr. Goebbels verliest die Proklamation des Führers. Sie enthüllt zum ersten Mal vor der ganzen Welt die Verschwörung zwischen London und Moskau gegen Deutschland. Der Führer zieht nach monatelangem Schweigen nunmehr in 12. Stunde die noch einzig mögliche Konsequenz mit den Worten: Ich habe mich entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen.
3 Tage vorher, am 22. Juni 1941, hatte die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion überfallen. In den frühen Morgenstunden waren rund 3 Millionen deutsche Soldaten auf einer mehr als 2000 Kilometer langen Front Richtung Osten vorgedrungen. Trotz Hitler-Stalin-Pakt, trotz gleichzeitigem Krieg im Westen gegen England.
Dieser Vernichtungskrieg, der dann 1941 über die Sowjetunion hereinbrach, war im Grunde die Intention von 1939. Das Ziel lag eigentlich im Osten und Polen war quasi das letzte Hindernis auf dem Weg dahin, beziehungsweise schon der erste Schritt, weil auch Polen zum germanischen Großreich gehören sollte. Und wenn man Polen einmal besetzt hatte, hatte man ja die Grenze mit der Sowjetunion. Und dann sollte der Angriff auf die Sowjetunion früher oder später folgen.
sagt Joachim Kepner. Der Journalist und Historiker beschreibt in seinem Buch 1941, der Angriff auf die ganze Welt, anschaulich, inwiefern dieses Jahr einen Wendepunkt darstellt. Einerseits militärgeschichtlich. Der seit 1939 tobende europäische Krieg wächst sich damit tatsächlich zu einem größenwahnsinnigen Weltkrieg aus. Und andererseits markiert das Jahr 1941 den Beginn der systematischen Massendeportationen von Juden und Sinti und Roma in die Vernichtungslager und deren millionenfache Ermordung.
Ja, das Menschenbild, das hinter dem Vernichtungskrieg steht, das ist natürlich extrem negativ. Es hat niemals in der deutschen oder europäischen Geschichte ein solch schlimmes und rassistisches Menschenbild gegeben wie in Hitler-Deutschland. Wahrscheinlich hatte sogar Attila der Hundenkönig ein positiveres Menschenbild als die Nazis. Es sah im Grunde vor, Osteuropa, vor allem Russland, die Ukraine, zu germanisieren, in Anführungszeichen, also mit deutschen Siedlern zu besiedeln und die Menschen, die dort wohnten, entweder zu versklaven oder umzubringen.
Der Krieg gegen die Sowjetunion war das eigentliche Ziel von Hitlers Großmachtsfantasien. Schon 1925 hatte er in seiner Schrift »Mein Kampf« formuliert, dass es das außenpolitische Ziel sein müsse, den jüdischen Bolschewismus zu zerschlagen und damit gleichzeitig die Grundlage zu schaffen für den sogenannten Lebensraum im Osten.
In Hitlers Weltsicht war ja die Sowjetunion als kommunistisches Land von einer jüdischen Elite regiert, eine jüdisch-bolschewistische Verschwörung. In seiner Sicht musste man erst die Juden ermorden, allesamt. Und dann im Schritt 2 durch den sogenannten Generalplan Ost sollten auch die slawischen Völker entweder das Schicksal der Juden teilen oder halt als willenlose Heloten den Deutschen zu Diensten sein.
Um diesen Plan umzusetzen, ließ Hitler 1939 zunächst Polen angreifen. Doch die Westmächte standen zu Polen und erklärten ihrerseits Deutschland den Krieg, womit Hitler nach Meinung vieler Historiker nicht gerechnet hatte. Die deutsche Militärführung wollte auf keinen Fall einen Zweifrontenkrieg führen. Die Fehler des Ersten Weltkriegs sollten nicht wiederholt werden. Trotzdem hatte Hitler der Wehrmachtsführung bereits 1940 den Auftrag gegeben, den Angriff auf die Sowjetunion vorzubereiten.
Weisung Nummer 21, der Fall Barbarossa. Die deutsche Wehrmacht muss darauf vorbereitet sein, noch vor Beendigung des Krieges gegen England Sowjetrussland in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen.
Hitler setzte sich offenbar unter Zeitdruck. Da die Briten nicht zu schlagen waren, alle Versuche, die Insel zu erobern, fehlschlugen, befürchtete er, die Amerikaner würden den Briten über kurz oder lang zur Hilfe eilen. Dem wollte er zuvorkommen, deshalb der Angriff auf die Sowjetunion im Sommer 1941. Mit der irrwitzigen Vorstellung, das Land so zügig wie Frankreich einfach zu überlaufen.
Und erst 1941 ist die Konstellation dann so, dass man alle Gegner im Westen mehr oder weniger ausgeschaltet hat, außer den Briten, dass der Balkan besetzt ist, die südliche Flanke Europas sozusagen gesichert, in Anführungszeichen aus deutscher Sicht, und dass jetzt die Vorbereitungen abgeschlossen sind, diesen Krieg endgültig nach Russland zu tragen. Das heißt, wir haben einen zweijährigen Prozess, wie Hitler Deutschland versucht, diesen Krieg gegen die Sowjetunion erst die Voraussetzungen zu schaffen und ihn dann zu führen.
Und dass dieser Feldzug gegen die Sowjetunion anders geführt werden würde als der im Westen, war kein sorgsam gehütetes Geheimnis, sondern von Anfang an deutlich ausformuliert, in zahlreichen Befehlen und Anordnungen, wie Joachim Kepner erklärt.
Das beginnt ja mit dem berüchtigten Kommissarbefehl, der zum Symbol dafür geworden ist, dass das Völkerrecht in der Sowjetunion praktisch nicht mehr gilt. Das heißt, alle Sowjetkommissare, alle jüdischen Kommissare, also Parteikommissare in der Roten Armee, seien sofort zu erschießen. Das wussten selbst die Nazis, dass es selbst dem damals sehr rudimentären Völkerrecht krass widersprach. Das war im Grunde ein Freibrief für Unrechtsherrschaft, für Terror an der Ostfront.
Das Ausmaß des Grauens, das die Deutschen mit der vorrückenden Front verbreiteten, ist mit Worten nur schwer zu beschreiben. Willkürliche Massenerschießungen und Massaker, Vergewaltigungen, Verstümmelungen, das Zerstören von Dörfern, Äckern und Infrastruktur. Die SS und zum Teil auch die Wehrmacht gingen brutal vor, grausam, niederträchtig und roh. Ein Vernichtungskrieg, den Hitler genau so gewollt hatte, gegen die nach seiner Ideologie slawischen Untermenschen, auch gegen Frauen, Kinder und Gebrechliche. Und diese enthemmte Kriegsführung bereitete den Boden für die systematische Verfolgung und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung.
Also das Ziel Hitler-Deutschlands war, im Osten eine Tabula rasa des Völkermordes zu schaffen und dann ganz neu anzufangen, also wie ein brauner, grässlicher Phönix aus der Asche, die man selber angerichtet hatte, aufzusteigen.
Doch der Plan ging, wie bekannt, nicht auf. Nach anfänglichen Erfolgen blieb die Wehrmacht nur wenige Monate später, nämlich bereits im Winter 1941, im russischen Winter vor Moskau stecken und leitete damit die deutsche Niederlage ein. Am Ende dieses Jahres steht Hitler-Deutschland mit der ganzen Welt im Krieg, auch mit den USA. 1941, der Angriff auf die ganze Welt, ist geschrieben wie ein spannender Roman, lehrreich und voller Fakten. Joachim Kepner zeigt, wie die Hybris der Nationalsozialisten einen weltweiten Flächenbrand entfachte, der Millionen Menschen das Leben kostete.
Daniela Remus über das Buch von Joachim Kepner mit dem Titel 1941, der Angriff auf die ganze Welt, erschienen ist es bei Rowohlt Berlin. Ein Fotoalbum aus Auschwitz. Was wird man sich darunter vorstellen? Bilder von den Häftlingen, von der Rampe, den ankommenden Zügen? Nichts davon ist zu sehen in dem sogenannten Höcker-Album, das offenbar ein amerikanischer Offizier bei Kriegsende in einer Frankfurter Wohnung mitnahm und das erst vor wenigen Jahren in die Hände von Historikern kam. Zu sehen sind vielmehr die organisatorisch und technisch Verantwortlichen des Lagers, die Experten der Vernichtung. Einer von ihnen war eben jener Karl Höcker, der Adjutant des letzten Lagerkommandanten Richard Beer. Aber auch diese Perspektive ist aufschlussreich, die der Täter, die mit ihren Taten Karriere machten. Am kommenden Montag erscheint dieses Album, wissenschaftlich kommentiert auf Deutsch. Was sich in den Bildern zeigt und sozusagen hinter ihnen durch Recherchen zeigen lässt, das beschreibt Heide Soltau.
Auf den ersten Blick wirken die Bilder wenig aussagekräftig. Sie zeigen Nazis in Uniform beim Schwof, bei der Jagd, beim geselligen Beisammensein und bei offiziellen Anlässen. Auf etlichen Gruppenfotos steht ein Akkordeonspieler dabei. Auch Frauen sind gelegentlich mit von der Partie. Alle gucken lachend in die Kamera und scheinen sich bestens zu amüsieren. Als das Holocaust-Gedächtnismuseum in Washington 2007 in den Besitz des Fotoalbums kam, stellten sich zunächst einmal viele Fragen, denn die Bildunterschriften enthielten nur wenige Informationen, so der Historiker Stefan Hörtler, einer der Herausgeber des Höcker-Albums.
In der Regel ist nicht angegeben, wer auf dem Bild zu sehen ist. Es ist nicht angegeben, wann das Foto aufgenommen worden ist und es ist auch nicht angegeben, wer das Foto aufgenommen hat. Und das hat es extrem schwierig gemacht. Also man musste die Personen, die auf diesen Bildserien abgebildet sind, identifizieren, das Foto datieren und dann den eigentlichen Hintergrund, also den Kontext des Fotos, erarbeiten.
So erschloss sich die verborgene Brisanz der Fotos. Als Eigentümer des Albums konnte Karl Höcker identifiziert werden, der es privat für sich angelegt hat und dafür Abzüge von professionellen SS-Fotografen, aber auch Amateuraufnahmen benutzte.
Das ist ein Album, was an die gemeinsame Dienstzeit mit Richard Beer in Auschwitz erinnert, das ganz klar. Und das Album beginnt im Mai 1944, also mit seiner Versetzung nach Auschwitz und mit dem Dienstantritt von Richard Beer, seinem Vorgesetzten, in Auschwitz. Und die letzten Aufnahmen sind vom Januar 1945, kurz vor der Räumung des Lagers Auschwitz.
Karl Höcker, 1911 in Westfalen geboren und aus einer armen Familie stammt, war ein gelernter Buchhalter. 1939 in die Waffen-SS eingetreten, aber nie an der Front. Er diente sich stattdessen in der KZ-Hierarchie hoch und brachte es schließlich bis zum Adjutanten von Richard Beer in Auschwitz. Ein hochgewachsener, freundlich aussehender Mann, der ganz offensichtlich stolz auf seine Karriere war und in Auschwitz sogar noch befördert wurde.
Und das ist ganz wesentlich, er wird ja zusammen mit Richard Beer am selben Tag befördert. Und es gibt, damit leitet er das Album ein, eine Fotomontage der Beförderung von Richard Beer zum SS-Sturmbannführer und von sich selbst zum SS-Obersturmführer.
Das heißt, Höcker schaffte es vom Unteroffizier in den Offiziersrang. Das kam selten vor und deutet darauf hin, dass er ein besonders geschätzter und loyaler Kollege war, betont Stefan Hörtler. Befördert wurde Höcker im Juni 1944 während der sogenannten Ungarn-Aktion.
Also dem Massenmord an den aus Ungarn deportierten Juden, über 320.000 zwischen Mai und Juli 1944. Das ist eine unglaubliche Zahl. Und es gibt Gruppenaufnahmen, auf denen der Kern des Personals, der an diesem Massenmord beteiligt war, und das sind auch die Vernichtungsexperten, das sind die Leiter der Gaskammern und Krematorien, das sind die Personen vom Fahrdienst, das ist der Arbeitseinsatzführer, das sind Ärzte, das sind im Grunde alle Personen, Es gibt keine anderen Fotos, die wir kennen, die diese Gruppe als Kollektiv zeigt.
Ein Kollektiv von 70 Vernichtungsexperten, darunter der gefürchtete Arzt Josef Mengele, der Chef der Krematorien Otto Moll, der ehemalige Kommandant Rudolf Höss, der eigens für die Ungarn-Aktion nach Auschwitz zurückbeordert worden war, und Walter Schmiedetzki, Leiter des Effektenlagers, wo die Habe der Ermordeten aufbewahrt wurde. Um die Identität der abgebildeten Personen festzustellen, arbeiteten die Mitarbeiter des Holocaust-Gedächtnismuseums in Washington mit Wissenschaftlern in der ganzen Welt zusammen. Dabei stießen sie auf Namen, die bis dahin nie im Zusammenhang mit Auschwitz und dem Massenmord an den ungarischen Juden aufgetaucht waren.
Ein Beispiel ist Anton Thumann. Anton Thumann war vorher Schutzhaftlagerführer im KZ Lublin und wird schon im April 1944 als Schutzhaftlagerführer nach Neuengamme versetzt. Er taucht aber im Rahmen der Ungarnaktion in Auschwitz auf. Diese informelle Praxis, sowohl Personen schnell und komplikationslos von einem Ort zum anderen zu schieben, also den Bedürfnissen entsprechend zu handeln, als auch Befehle informell weiterzugeben, ist ein Charakteristikum des Nationalsozialismus.
Diese informellen Strukturen haben dazu geführt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg etliche Täter und Mitwisser aufgrund mangelnder Beweise freigesprochen wurden oder mit einer geringen Strafe davonkamen. Das Höcker-Album hätte während der Auschwitz-Prozesse ab 1963 eine wichtige Rolle als Beweismittel spielen können. Heute dient es als Quelle zur Erforschung des Nationalsozialismus und der Geschichte des KZ-Systems. Die Fotos belegen zum Teil Zusammenhänge, für die es sonst keine Überlieferung gibt. So enthält das Album zum Beispiel Bilder von einem Betriebsausflug auf die Sola-Hütte, ein 30 Kilometer von Auschwitz entfernt gelegenes Erholungsheim für SS-Angehörige.
Dazu muss man sagen, da gibt es zwei Serien, einmal mit den Männern und einmal mit den Frauen, dass die Serie mit den Männern wenige Tage nach Eintreffen der letzten großen Massentransporte aus Ungarn aufgenommen worden ist. Das sind keine Fotos, die während des Massenmords entstanden sind, sondern weil der Massenmord stattgefunden hat. Also sie sind aus Anlass des Massenmords aufgenommen worden. Man feiert quasi den erfolgreichen Abschluss einer Mordaktion.
Es sind diese Fotos, die besonders verstören, denn alle, die da so lustig feierten, wussten, was in Auschwitz geschah. Auch die SS-Maiden, junge Frauen zwischen 19 und Anfang 20, die zwar nicht zu den KZ-Aufseherinnen gehörten, aber in der Nachrichtenabteilung arbeiteten und in alle Kommunikationsabläufe involviert waren. Mit der Publikation des Höcker-Albums ist den Herausgebern der Spagat zwischen Wissenschaft und informierendem Sachbuch gelungen. Die begleitenden Aufsätze sind so verständlich geschrieben, dass sie auch interessierte Laien mit Gewinn lesen werden.
Das Höcker-Album Auschwitz durch die Linse der SS, so der Titel des Bandes, der im Verlag Philipp von Zabern erscheint. Heide Soltau hat mit einem der Herausgeber, mit Stefan Hörtler, gesprochen. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Eine Petition gegen einen Historiker mit über 40.000 Unterschriften, das ist ungewöhnlich. Genau dies gibt es aber in Polen. Im Text der Petition heißt es, Zitat: Jan Tomasz Gross ist ein Verleumder, der unter dem Schein wissenschaftlicher Arbeit eine gegen Polen gerichtete Diffamierungskampagne durchführt. Tatsächlich hat Jan Tomasz Gross, ein polnisch-amerikanischer Historiker, immer wieder den Finger in die Wunde gelegt, wenn es um heikle Themen geht. Henryk Jarczyk beschreibt die Diskussion unserer Nachbarn über ihre eigene Geschichte. Seit der Machtübernahme durch die jetzige nationalistische Regierung haben sie noch an Schärfe zugenommen.
Jedwabne, ein Dorf im Nordosten Polens. Nichts Besonderes. Eine Kirche, ein paar Geschäfte, rund 1700 Einwohner. Und dennoch ist Jedwabne weit über die Grenzen des Landes bekannt. Im Juni 1941 wurden hier polnische Juden in einer Scheune eingesperrt und bei lebendigem Leib verbrannt. Ein Massenmord, verübt nicht etwa von den Nazis, sondern von der örtlichen Bevölkerung. Diese bittere Wahrheit zu akzeptieren, erforderte viel Mut, meint der ehemalige Bürgermeister von Jedwabne, Krzysztof Godlewski, in einem Interview des polnischen Rundfunks. Erst mit der Zeit habe ich genügend Kraft und Selbstbewusstsein entwickelt, um den Ort des Geschehens entsprechend zu kennzeichnen, damit jeder, der nach Jedwabne kommt, sehen kann, dass hier ein Massenmord stattgefunden hat. Das soll eine Warnung sein. 2001 wurde auf dem Gelände der abgebrannten Scheune auf Initiative Godlewskis ein Denkmal für die Toten aufgestellt. Das Denkmal gibt es bis heute. Bürgermeister Godlewski hat Jedwabne indes verlassen. Und das sei auch gut so, sagen seine Gegner. Denn Massenmord, erklärt der heutige Bürgermeister Michał Hajewski, hätten schließlich nicht die Bewohner von Jedwabne begangen, sondern Deutsche. Und überhaupt sei die ganze Geschichte nur ein Beispiel dafür, wie manch einer dem Ansehen Polens schaden wolle. Ich betrachte den Fall Jedwabne als einen weiteren Versuch, die Verantwortung für die Gräueltaten des Zweiten Weltkrieges anderen Nationen anzulasten, insbesondere den Polen. Ein Vorwurf, der nicht selten zu hören ist. Vor allem Anhänger der nationalkonservativen Regierung vertreten die Ansicht, dass dahinter eine geradezu perfide Methode stecken würde, um die Geschichte zu Lasten der polnischen Nation zu fälschen. Für Radosław Ignatiew nichts Neues. Als ermittelnder Staatsanwalt im Fall Jedwabne, erzählt der 54-jährige Jurist, habe er sich ähnliche Argumente oft anhören müssen. Dabei sei der Fall ganz eindeutig. Aufgrund der Ermittlungen, die 3 Jahre lang dauerten und sehr detailliert waren, kann ich nicht sagen, dass jemand dazu gezwungen wurde, den Mord zu begehen. Bei den polnischen Tätern herrschte vielmehr das Gefühl der Straflosigkeit, in einigen Fällen auch der Wille, sich zu bereichern. Bei anderen wiederum stand der Rassenhass im Vordergrund. Für mich war diese Tat Völkermord. Da gibt es keine Zweifel. Der nationalkonservative Bürgermeister von Jedwabne, Michał Hajewski, und mit ihm viele Anhänger der neuen Regierung in Warschau sind anderer Auffassung. Wer Polen Mord an Juden vorwerfe, der sei dem Land gegenüber feindlich eingestellt. Wie etwa der Historiker Jan Tomasz Gross, dessen Bücher über den polnischen Antisemitismus der beste Beweis für eine unverschämte Hetze seien. Die momentane Debatte darüber, ob man Gross, den im 1996 überreichten polnischen Orden für Verdienste um die Verständigung zwischen Polen und anderen Nationen aberkennen sollte, sei daher auch berechtigt, heißt es in nationalkonservativen Kreisen. Staatsanwalt Ignatiew hält das für einen ausgemachten Unsinn. Diese Diskussion ist unsachlich. Wenn man die eigenen Ressentiments und Überzeugungen nicht aufgibt und nicht bereit ist, das Thema mit Distanz zu betrachten, dann führt die Debatte über die bittere Realität nirgendwo hin und heizt nur die Gemüter an. Jedwabne sei nur ein Beispiel von vielen, meint auch der polnische Holocaust-Forscher Jan Grabowski. Seinen Untersuchungen zufolge fielen Juden häufig den Nazis zum Opfer, nachdem sie etwa von der polnischen Polizei oder den Bauern aufgegriffen und dann den Deutschen ausgeliefert wurden. Es gab sehr viele solche Fälle. Die Konsequenzen waren klar. Alle Juden kamen ums Leben. Wie all das passieren konnte, wird in Polen seit Jahren kontrovers diskutiert. Und nicht etwa erst, seitdem Nationalkonservative die Regierung übernommen haben. Der Historiker Jan Tomasz Gross ist dennoch fest davon überzeugt, dass eine entsprechende Debatte Polen durchaus nützlich sein kann. Ich hoffe, dass die Schilderungen, wie antisemitisch sich einige Polen während der Besatzungszeit verhalten haben, vielen verdeutlicht, was wirklich geschehen ist. Wenn wir das begreifen, dann wird es uns helfen, über uns selbst kritisch nachzudenken. Ein Vorschlag, auf den viele Anhänger der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit gerne verzichten. Im Unterschied zu jenen Polen, auch in Jedwabne, deren Ansicht nach es höchste Zeit sei, zu begreifen, dass es im Land der Holocaust-Opfer durchaus auch Täter in den eigenen Reihen gab. Wir sollten uns zu unseren Fehlern bekennen. Mir gefällt es jedenfalls nicht, wenn suggeriert wird, dass wir eine heilige Nation waren.
Die eigene Geschichte als ein schwieriges, umstrittenes Thema, das war Henryk Jarczyk aus Warschau. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Wie immer können Sie diese und frühere Sendungen auch als Podcast herunterladen. Sie finden das alles im Internet unter ndr.de/Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.